Also als allererstes und wichtigstes ist es, im Zweifel habt ihr einen verspannten Beckenboden. Deswegen würde ich als Alltagstipp nehmen, legt euch an das Waschbecken, wo ihr zweimal am Tag hoffentlich alle eure Zähne putzt, so einen kleinen Faszienball und rollt eure Füße aus. Also Oberkiefer, rechter Fuß, Unterkiefer, linker Fuß, weil die Füße hängen mit dem Beckenboden zusammen und wenn die Faszienstruktur im Fuß entspannt ist, ist euer Beckenboden entspannter. Das ist Alltagstipp. No. Yes. Das ist übrigens meine erste Rückbildungsübung, die ich im Wochenbett mache, dass der Beckenboden entspannter ist und besser halten kann, wenn er so sehr weich ist. Schon an Tag 0. Kann man schon in der Klinik machen.
Das ist ja fast schon Zauberei. Willkommen zu einer neuen Episode von eurem allerliebsten Elternpodcast, dem Podcast der Babywelt. Eltern sein ist kein Kinderspiel und Podcast aufnehmen manchmal auch nicht. Ich bin eure Hostin Frieda Levin und ich freue mich, dass ihr heute wieder am Start seid. Wir sprechen heute über etwas, was viele Menschen da draußen haben. Und viele Menschen sicherlich auch interessiert, nämlich Beckenboden und Beckenbodengesundheit. Ich selber piesel mich quasi ein vor Freude, weil ich dich heute als Gast habe. Liebe Johanna Torunski, du bist Hebamme und Beckenbodenexpertin und du wirst uns heute einiges mit auf den Weg geben, vermute ich.
Ja, hi. Danke für eure Einladung. Ich freue mich. Ich freue mich auch, dass wir uns kennenlernen. Vielleicht Fun Fact am Rande, Frieda, meine Tochter folgt dir. Ich habe eine 15-jährige Tochter und die ist ganz aus dem Häuschen, dass ich mit so einer Celebrity und lustigen Frau heute hier sitzen darf. Die wird die erste sein, die diese Folge hören möchte.
Oh, das geht runter wie Öl, dass auch die junge Generation mir folgt. Also ich komme gut an bei der Gen Z. Willst du mir das damit sagen, ja?
Genau das möchte ich dir damit sagen. Bei Instagram, wo wir Oldies sind, aber vor allem bei TikTok. Ja.
Fantastisch, ja. Großartig, TikTok. Das ist das neue heiße Ding, wurde mir gesagt. Und es freut mich richtig, richtig doll. Also an dieser Stelle schon mal ganz liebe Grüße an deine coole Tochter.
Werde ich ausrichten, wird sie hören.
Fantastisch. Liebe ich, wir sprechen heute über ein Thema, das hoffentlich deine Tochter noch nicht so ganz betrifft, aber viele, viele Frauen und auch oft die PartnerInnen, nämlich nach der Geburt, betrifft die Beckenbodengesundheit. Kaum etwas verändert sich im Körper so stark wie der Beckenboden während Schwangerschaft und während Geburt. Aber was bedeutet das eigentlich im Alltag? Und warum treten gerade jetzt Beschwerden wie Druckgefühle, Inkontinenz oder Unsicherheiten beim Sport auf? Wie können wir den Beckenboden besser verstehen? Wie können wir ihn stärken, unterstützen, damit wir uns wieder stabil, sicher und kraftvoll fühlen? Also, oder anders gefragt, wie können wir endlich in Indoor-Jump-Hallen wieder aufs Trampolin springen? Wie schaffen wir das? Und darüber sprechen wir heute mit dir, liebe Johanna. Stell dich doch nochmal ganz kurz selbst unseren HörerInnen da draußen vor.
Yes, hi ihr Lieben. Ich bin Johanna, ich bin Hebamme, ich komme aus Hannover, habe dort 2018 ein eigenes Team gegründet, 2020 eine eigene Praxis und wir heißen Stadtkinderhebammen in Hannover. Bin sehr jung Mutter geworden, das ist vielleicht nochmal wichtig für alle, die mich nicht sehen und kennen. Ich bin 35 und habe ja, wie schon gesagt, eine 15-jährige Tochter und bin dann halt super jung mit diesen ganzen Veränderungen, über die wir ja auch sprechen werden, in Kontakt gekommen und habe mich dann in meiner Hebammenarbeit vor allem auf Sport und Beckenboden spezialisiert und habe jetzt letztes Jahr auch so eine extra Beckenbodentherapeutinnen-Ausbildung gemacht, wo ich quasi neben meiner Hebammenarbeit auch Beckenboden-Check-ups anbiete und genau, als Ergänzung einfach zu meinem Beruf, weil das so häufig, wie du schon gesagt hast, vorkommt.
Es kommt richtig krass vor und wir hatten im Vorgespräch so einen kleinen lustigen Moment, dass gesagt wurde, dass ich immer erwähne, dass ich so einen Strafen Beckenboden habe und überhaupt gar keine Probleme habe. Dazu kommen wir aber später. Naja, mal gucken, weil es hat sich was getan, seitdem ich das letzte Mal diese Behauptung aufgestellt habe und auch dazu habe ich Fragen. Bevor wir uns dem Thema aber widmen, nochmal 5 schnelle Fragen an dich, Johanna, damit die HörerInnen da draußen dich auch nochmal von einer ganz anderen Seite kennenlernen. Bist du bereit dafür?
Ich bin bereit.
Alles klar. Morgenmensch oder Nachteule? Was bist du?
Morgen.
Morgenmensch?
Auf jeden Fall, ja.
Erst durchs Mutterdasein oder schon vorher?
Nee, ich glaube schon vorher. Also ich bin lieber morgens alles, den ganzen Input haben und nachmittags, abends funktioniere ich nicht mehr so gut.
Ja, same hier. Ab 16 Uhr fahren wir runter, by the way. 16 Uhr ist es jetzt gerade, während wir die Aufnahme machen, und das ist normalerweise meine Zeit, wo ich nicht mehr richtig denken kann. Also könnte auch ein bisschen seltsam werden, die Aufnahme.
Das ist okay. Ja, ist okay.
Zweite Frage, Ordnung oder kreatives Chaos?
Ordnung.
Yes, same here. Wichtigste Frage von allen fünf, Popcorn süß oder salzig?
Gemischt. Weil
was?
Gemischt, weil ich liebe süß und man kann aber nicht zu viel von süß essen und da muss ich immer was Salziges, damit ich nicht mehr aufhören muss.
Also ich bin völlig irritiert. Sind es vielleicht Anzeichen von einem, bist du Soziopathin? Süß und salziges Popcorn.
Man weiß es nicht. Ich liebe es wirklich. Ich liebe es und vielleicht muss ich mich so schimpfen lassen, aber süß-salzig ist der beste Mix, weil ich da nicht mehr aufhören muss mit süß.
Aber bist du dann auch so eine Ananas auf Pizza-Maus oder Toast Hawaii oder so?
Ich würde Pizza essen und dann das Eis und dann wieder Pizza und dann wieder Eis.
Okay, gut. Dann nehme ich das zurück, was ich vorhin gesagt habe. Das wiederum finde ich nicht seltsam. Was darf bei dir auch mal unperfekt bleiben, ohne dass es dich stresst?
Mein Arbeitszimmer. Da kann ich die Türe zumachen.
Hä? Aber trotzdem bist du ein ordnungsliebender Mensch, oder wie?
Findest du nicht, dass ich das super ordentlich? Ja, aber ich habe so einen Spleen und das ist so Post einfach aus dem Briefkasten nehmen und dann erstmal ablegen. Und manchmal wird der Stapel sehr groß.
Ja, safe, weil Post halt auch im Erwachsenen-Lifestyle immer
richtig
massiv
uncool.
Überfordernd ist.
Ja.
Es ist nie was Nettes.
Nee.
Es ist meistens das Finanzamt oder irgendein Arschloch.
Genau, so, und Hand manchmal dann auch eben eine Mahnung, weil ich diesen Stapel so lange habe liegen lassen. Ja.
Exakt, ganz genau. Das Lieblingsgericht deiner Kindheit?
Pfannkuchen.
Mmh. Süß oder salzig?
Genau das. Man hat erst salzig und danach süß gemacht.
Ja. Okay. Ja, doch. Da gehen wir.
Ich wurde früh
geinfluenced. Hand in Hand, wir zwei.
Ja.
Ja, ich find's fantastisch. Ich liebe Käsepfannkuchen. So richtig schön.
Beste.
Das war ganz was Feines. Gab's bei uns immer freitagsabends so bei meiner Mama. Also, Tradition bei uns. Und eines meiner liebsten Gerichte der Kindheit. Und seit bis heute eigentlich immer noch.
Ja. Ich durfte mir immer zum Geburtstag mein Mittagessen wünschen oder Lieblingsgericht. Und es gab's halt jedes Mal Pfannkuchen. Ja.
Fantastisch. Bis heute oder was?
Nee. Bis zum Ende meiner Kindheit.
Ja, aber vielleicht kann man das jetzt wieder einführen, weil ich meine, selbst, ich weiß jetzt nicht, wie kulinarisch begabt deine Tochter beispielsweise ist, aber Pfannkuchen kriegt ja fast jeder Mensch hin, oder?
Die kriegen das hin, ja. Die backen auch mittlerweile, die haben richtig Lust, ja.
Geil, richtig stark. Ach, guck mal, das blüht mir alles noch, dass die Kids dann für einen backen. Richtig cool. Aber das bedeutet, du hast mehrere Kinder, ja, nicht nur eine?
Ich habe zwei Töchter. Genau.
Okay, und wie straff ist dein Beckenboden, Hand aufs Herz?
Mein Beckenboden ist mittlerweile sehr straff, weil ich einfach bezahlt Sport mache und viel Beckenbodenkurse gebe. Das ist sehr praktisch, weil ich privat als Johanna einen großen Schweinehund habe und beruflich als Hebamme und Trainerin. Ich werde hier in Hannover auch zum Teil Drill Sergeant, auch von GynäkologInnen genannt.
Sympathisch.
Die schicken dann zum Drill Sergeant. Und deswegen bin ich da so straight, dass ich nicht aufhören würde. Aber privat würde ich dann halt aufhören, wenn ich keine Lust mehr hätte. Und deswegen geht's dem mittlerweile sehr gut. Aber nach den Geburten, Hand aufs Herz, war ich geschockt mit meinen Anfang 20, was so ein instabiler Beckenboden doch auch echt ausmacht.
Und gib uns mal ganz kurz die anatomischen Basics von dem Beckenboden. Was ist das eigentlich?
Ja, also der Beckenboden, den hat jeder Mensch und jedes Säugetier. Das ist schon mal wichtig, auch ihr Männer, falls ihr das hört und eure Frauen euch diesen Podcast mal rüberschicken. Ihr habt auch einen Beckenboden, ihr wollt den auch trainieren. Der Beckenboden ist ein großer Muskel, beziehungsweise, wenn man das so möchte, drei verschiedene Ebenen, drei Muskelgruppen, die verschiedene Funktionen haben. Einmal Entspannen und einmal Haltefunktion und Anspannen. Und ich sag als Bild, weil ihr das ja jetzt nicht sehen könnt, kann man sich das vorstellen wie so eine Hängematte oder wie so ein Trichter aus Muskulatur im Becken, dass das komplette Becken auskleidet. Und die Funktion ist wie ein Fundament von einem Haus. Wenn dieses Fundament nicht besonders stark und gut sozusagen gearbeitet ist, dann wackelt das ganze Haus und wird schief und bricht mal ein oder kriegt Risse, wie auch immer. Und so kann man sich den Beckenboden auch vorstellen.
Und deswegen, also das heißt, Beckenboden ist schon das Fundament für unsere Körpermitte, ja?
Genau, nicht nur, also ja, für die Körpermitte, so kann man das sagen, aber der Beckenboden hängt eben auch damit zusammen, wie können wir, also wie stehen wir, was gibt's dann zum Beispiel für Beschwerden, Knie, Hüftprobleme, Rücken, Nackenprobleme, genau, das ist nicht nur, was jeder sofort als erstes denkt, keine Ahnung, Inkontinenz, das ist so eine relativ hohe Form schon von der Beckenbodenschwäche, sondern man kann auch einfach Knieschmerzen haben, weil man falsch steht.
Das ist ja total krass. Und da hängt der Beckenboden mit drin.
Genau.
Das Aas.
Ja, das Aas.
Auch noch. Hat das auch noch. Zieht das auch noch die Strippen mit oder wie? Mm-mm. Das ist ja total krass. Und was sind so die größten, du hast es ja gerade schon ein bisschen angesprochen, also einerseits Inkontinenz, das ist meistens irgendwie die Wahrnehmung, dass das immer Beckenboden-Issue ist, aber es gibt noch viel, viel mehr. Und auch Männer haben scheinbar einen Beckenboden und können was, scheinbar sage ich jetzt gerade so, als ob ich dir nicht glauben würde, also Männer haben einen Beckenboden. Okay. Was sind denn noch so typische Missverständnisse und Mythen rund um den Beckenboden?
Also, ich glaube, ein Mythos ist, dass Männer den zum Beispiel auf Männer bezogen, dass die den nicht trainieren müssen. Ich sag's, wie es ist. Ein großer Anteil von so erektilen Dysfunktionen hängt mit einer Beckenbodenschwäche zusammen. Also, die haben ein Interesse, dass sie daran ein bisschen arbeiten.
Würde ich auch mal sagen. Ich mal von außen.
Ja, ich glaube, was wir Frauen häufig für Mythen hören, ist zum Beispiel an der Supermarktkasse Beckenboden anspannen oder beim Wasserlassen Harnstrahl anhalten, dass das ein Beckenbodentraining ist, und das stimmt nicht in dem Sinne, was wir daraus denken, also dass dadurch unser Beckenboden stabiler wird. Also das stimmt davon nicht. Man trainiert natürlich einzelne Muskelfasern, aber nicht unbedingt die für die Haltefunktion zuständig sind. Und was auch noch so ein Mythos ist, ist, dass es reicht, einfach nur diese Muskelgruppe anzuspannen, sondern wenn man Beckenbodentraining denkt, dann muss man Ganzkörpertraining denken, weil diese Muskulatur hängt ja nicht einfach nur im luftleeren Raum, sondern ist mit allen anderen Muskulaturen verbunden, die an den Beckenboden angrenzen, das heißt Gesäß, Hüftmuskulatur, Oberschenkelmuskulatur, Rückenmuskulatur und Bauchmuskulatur. Und gerade was die Schwangerschaft anbelangt, wenn der Beckenboden nicht mehr so gut halten kann, müssen ja die anderen Muskelgruppen dagegen halten. Und wenn die nicht trainiert sind, dann ist dieses ganze System fällt in sich wie so ein Jenga-Turm zusammen. Deswegen ist es so wichtig, dass man, Pilates ist zum Beispiel ein gutes Beispiel dafür, bist du ein Pilates-Girl?
Ja.
Man muss unbedingt alle anderen Muskelgruppen mittrainieren. Und was wir Frauen unbedingt machen müssen, ist wirklich Kraftsport. Und Kraftsport ist so der Gamechanger. Das kommt langsam, Gott sei Dank, ein bisschen. Auch so, was ich bei Instagram sehe, bei TikTok, das macht ja meine Tochter dann.
Ja.
Also das ist super wichtig, dass wir wirklich Kraftsport für den Rücken, für die Bauch, für die Oberschenkelmuskulatur wirklich mit Gewichten auch dran gehen, sauber. Das muss man sich vielleicht einmal zeigen lassen, weil das stärkt den Beckenboden.
Wir kommen nachher auch noch ganz konkret auf verschiedene Übungen. Und ich will dir auch noch davon erzählen, wie mein Rücken Bildungstraining und Beckenbodentraining damals nach der Schwangerschaft verlief und ich ein bisschen, glaube ich, einen Knoten im Kopf hatte oder im Beckenboden, weil ich nicht so ganz gecheckt habe, was ich da eigentlich machen soll. Aber erzähl uns nochmal ganz kurz, beziehungsweise hol diejenigen ab, die vielleicht nicht Bescheid wissen, wie verändert denn eigentlich Schwangerschaft und vor allem die Geburt den Beckenboden?
Ich glaube, das Wichtigste zu wissen ist, dass vor allem die Schwangerschaft verändert den Beckenboden und primär gar nicht so sehr die Geburt, aus zwei verschiedenen Gründen. Zum einen wandelt sich eine sehr wichtige Schicht, das ist so die mittlere Schicht, wo die Gebärmutter, die Blase, die Harnröhre drauf liegt, verwandelt sich von Muskulatur in großen Teilen, nicht komplett, aber in Bindegewebe um, weil die weich werden muss, dass ein Baby durchgeboren werden kann. Das heißt, das ist eine große Stützfunktion, die sich verringert, einfach so. Das Zweite ist, dass ja die ganze Zeit Gewicht von oben auf diesen Beckenboden kommt und da auch keine Pause reinkommt. Das heißt, und gerade auch für die letzten Monate der Schwangerschaft, also ich sag jetzt mal die letzten 3 Monate der Schwangerschaft ab so Mitte der 20. Woche, ist da einfach sehr viel Gewicht, mehrere Kilos. Das ist, als ob man sich vorstellt, da ist ein Medizinball, wer, keine Ahnung, aus dem CrossFit kommt, so ein 9-Kilo-Ball, so ein großer, schwerer, die müssen Frauen die ganze Zeit als Gewicht im kleinen Becken tragen, von Gebärmutter, Baby, Fruchtwasser, Plazenta und so weiter. Und das heißt, der Beckenboden wird die ganze Zeit belastet. Und ja, auch die gerade Bauchmuskulatur muss zur Seite gehen. Das heißt, die, was ich ganz am Anfang gesagt habe, als Stützfunktion ist wichtig mitzutrainieren, die hält ja auch nicht mehr so gut. Ne? Das heißt, kommen wir wahrscheinlich später auch nochmal zu, was man alles machen soll, aber man muss unbedingt in der Schwangerschaft schon trainieren. Das ist ein Mythos. Ah ja, zu den Mythen, ich spring vielleicht auch ein bisschen, aber ein großer Mythos zum Beckenboden ist, dass man in der Schwangerschaft nicht mehr trainiert, weil ein Beckenboden zu stark trainiert sein kann. Und das ist das Beispiel, was ich immer gebe, ist, man sagt ja auch einer Profifußballerin nicht, trainier bitte vor dem irgendwie im Spiel nicht eine Woche vorher, weil sonst bist du zu trainiert. Deine Beine können nicht mehr schnell laufen. Das ist einfach Quatsch, sondern je weniger trainiert ein Muskel ist, desto verletzungsanfälliger ist der auch. Und so ist es bei der Geburt eben auch. Je untrainierter ein Muskel ist, desto weniger oder desto höher das Verletzungsrisiko. Deswegen ist es super wichtig, dass wir Frauen auch in der Schwangerschaft gut trainieren.
Aber ist das nicht eigentlich seltsam, entschuldige, wenn ich da jetzt vielleicht auch nicht ganz folgen kann, aber ist es nicht seltsam, dass der Körper einerseits den Beckenboden weich macht, damit das Kind halt durchkommen kann und dann gleichermaßen aber geraten wird, trotzdem den Beckenboden straff, fest oder trainiert zu halten? Verstehst du, was ich meine?
Das verstehe ich, was du meinst. Was ein großer Vorteil ist, wenn man trainiert, also wenn man anspannt und entspannt, dass da ganz viel Durchblutung reinkommt und der Muskel an sich zwar auch trainiert wird, aber der wird vor allem auch weich gemacht durch die Durchblutung. Blutung. Ne? So, und wir wollen ja auch dann einfach einen gesunden, starken Muskel haben, der weich werden kann, der danach aber auch wieder diesen Rebounce machen kann. Ob jetzt bei einer vaginalen Geburt oder auch beim Kaiserschnitt ist es ja genauso, dass die Beckenbodenmuskulatur verletzt wird oder auch die anteilige Muskulatur an Bauchmuskulatur. Genau, deswegen ist es einfach so wichtig, dass man den trainiert. Beziehungsweise, und da kommen wir zum nächsten, dass man häufig denkt, dass Beckenbodenbeschwerden nur durch einen zu schwachen Beckenboden stattfindet, aber der Anteil ist eigentlich ziemlich identisch. Ein zu starker Becken, also zu fester Beckenboden, macht häufig die gleichen Symptome wie ein zu schwacher Beckenboden.
Und zu fest bedeutet aber nicht trainiert, sondern einfach per se en naturel zu fest.
Genau, also wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir Nackenmuskulatur ist zu verspannt, so verspannte Nackenmuskulatur kann ja zum Teil auch Wirbelkörper verdrehen. Ne? Und ein zu verspannter Beckenboden kann einfach nicht dagegenhalten. Wir haben beim Beckenboden eine Muskulatur, die reaktiv ist. Das bedeutet, wenn wir husten, spannt er sich automatisch an. Wir müssen nicht dran denken, spann dich an. Das macht er eigentlich automatisch. Ne? So, das heißt, wenn der aber zu fest an sich ist und irgendwo Verhärtungen sind, dann kann der nicht mehr so weich dagegen halten. Und deswegen macht es häufig auch Probleme.
Ich verstehe. Das heißt, man müsste eigentlich so ein bisschen, ich glaube, die Fehlannahme ist manchmal, dass mit festem Beckenboden gleich trainiert ist. Aber fest kann halt eben, sagen wir mal, eher ein verspannter Beckenboden und zu weicher Beckenboden. Und das Optimum ist eben ein trainierter und gleichzeitig lockerer
weicher
Beckenboden.
Genau.
So weicher Beckenboden. So.
Genau, das heißt, Training ist auch Entspannung.
Ja, Training ist auch Entspannung und dieser Rebound-Effekt, den du eben gerade so schön benannt hast, dass es wieder, quasi zurück in die Position kommt. Ja. Hey, und das heißt aber auch, weil das ist, glaube ich, so ein Missverständnis, das ich ganz häufig hatte, dass eine vaginale Geburt den Beckenboden noch viel heftiger irgendwie angreifen kann als eine Kaiserschnittgeburt. Mhm. Das ist nicht so.
Das ist nicht unbedingt so. Der Kaiserschnitt, also weil vor allem als erstes in der Schwangerschaft der Beckenboden die meiste Belastung erfährt und gar nicht so sehr unter der Geburt. Klar kann durch Geburtsverletzungen auch der Beckenboden verletzt werden, aber bei einem Kaiserschnitt werden ja immer Muskulaturen verletzt. Also das ist ja allen klar, dass wir da einen Schnitt machen. So. Und bei einer vaginalen Geburt wird diese oberste Beckenbodenschicht, hatte ich ja am Anfang gesagt, dass es verschiedene Schichten gibt und vor allem diese oberste Schicht, da ist wie so ein natürlicher Spalt drin, ne, wo auch die Scheide durchgeht und der Darm durchgeht und so. Und die wird um ein 4,5-faches überdehnt. Also haben wir da eigentlich wie so eine Muskelüberdehnung, Bänderüberdehnung, kann man sich das besser vorstellen, ne, so. Und da ist das einfach, also da können natürlich Verletzungen entstehen auch, die meistens sehr gut heilen. Und da ist aber das größte Problem, das ist nochmal ein ganz anderes Thema zum Wochenbett und wie halten wir Wochenbett ein. Aber ein großes Problem ist, dass wir Frauen den Beckenboden zu früh belasten, indem wir einfach in der Aufrichte gehen und zu schnell zu viel Belastung auf diesen sehr überdehnten Beckenboden geben, der gar nicht halten kann, der noch gar nicht dagegen halten kann.
Kommen wir mal zum Thema Beckenbodenprobleme. Was sind so typische Beschwerden, die im Alltag häufig vorkommen? Was gehört dazu?
Also was häufig vorkommen kann, ist ein Spannungsgefühl. Das wäre zum Beispiel bei einem zu verspannten Beckenboden. Was auch manchmal vorkommen kann, ist, dass man, wenn man Menstruationstassen oder Menstruationsprodukte wie Tampons zum Beispiel nutzt, das Gefühl hat, dass das wie so falsch sitzt. Ne, so durch eine zu verspannte Beckenbodenmuskulatur. Was es dann eben auch gibt, ist ein Fremdkörpergefühl, weil zum Beispiel Organe in die Scheide rutschen, dass eine Blase ein bisschen absenkt, eine Gebärmutter absenken kann, auch der Darm mal von hinten absenken kann. Dann ist natürlich eine Belastungsinkontinenz, wenn man zum Beispiel lacht oder niest oder dein Beispiel von der Trampolinhalle, dass das dann sagen, zu viel Belastung einfach drauf ist. Manche Frauen haben auch noch so das Gefühl von Nachtröpfeln, also dass man auf der Toilette sitzt und das sozusagen wie nochmal, wenn man aufsteht, nochmal so ein bisschen rausläuft, weil die Blase sich nicht ganz entleeren konnte. Also so Blasenentleerungsstörungen können manchmal davor kommen. Aber eben, und das sind die ersten Symptome, weil die Symptome, die ich jetzt benannt habe, sind häufig schon so Grad 2, Grad 3 an Beckenbodenschwächungen sozusagen.
Okay.
Ist häufig so untere Rückenbeschwerden, Kniebeschwerden, so ein Bauchwand, die instabil ist, also dass unser unterer Bauch, der ist bei uns Frauen, ne? Ich will jetzt gar nicht, dass wir Frauen jetzt wieder uns zu sehr judgen, aber dass wir Frauen einfach der untere Bauch sehr instabil sich anfühlt und man da auch nicht das Gefühl hat, dass man generell eine Stabilität hat, was häufig dadurch kommt, dass das Becken so nach vorne gekippt ist, weil man sehr instabil in der Muskulatur generell drumherum ist. Ja.
Das heißt, was sind so die Symptome, wo man eigentlich schon aufhorchen sollte, wenn du meinst nämlich, dass so ein bisschen Pipi im Höschen eigentlich schon Grad 2, Grad 3 ist. Ich glaube, das ist, oder das Niesbeispiel, ich glaube, das ist etwas, was sau viele Frauen kennen. To be honest, hatte ich auch schon
Haben auch ganz viele Frauen vor einer Schwangerschaft. Also das will ich auch nochmal dazu sagen, dass die Rate ist gar nicht so niedrig, also schon im deutlichen zweistelligen Bereich, dass Frauen ganz unschwanger in den 20er Jahren schon Inkontinenz Thematik haben. Ich finde, und das sage ich jetzt auch nochmal an dieser Stelle dazu, das ist ja auch nicht verwunderlich. Wir haben eine Harnröhre von 2 bis 4 Zentimeter und bei Männern ist die 15 bis 20 Zentimeter lang, diese Harnröhre. Das heißt, bei denen kommt das auch, nur im Alter. Aber Inkontinenzprodukte für ältere Menschen, dann gibt's da sehr viel Werbung auch im Fernsehen und im Internet, aber auch eben für Männer. Das kommt nur später, wenn bei denen sozusagen das Bindegewebe auch schwächer wird und Muskulatur schwächer. Bei uns Frauen aber eben so viel früher, gerade auch durch die Belastung in der Schwangerschaft, lag da ja die ganze Zeit ein Kind oben drauf, mit entweder dem Po oder dem Kopf. Das heißt, die Harnröhre wird noch mehr verkürzt. Ich finde das jetzt nicht so dramatisch, aber um auf deine Frage zurückzukommen, sind eben häufig schon so ein Druckgefühl oder Rückenschmerzen oder das Gefühl manchmal auch von einem Fremdkörper innerlich, ne, so sind häufig Beschwerden, die man schon haben kann, bevor es erst zu einer Inkontinenz kommt.
Ist natürlich sau schwierig, weil das sind solche Symptome, die ein bisschen diffus sind. Ja. Ne? Also so Rückenschmerzen, untere Rückenschmerzen kann halt
wer
auch...
Wer hat das nicht? Ich bin
wer
35.
Hat das nicht? Wer hat das nicht? So ab 30 sowieso.
Sowieso,
und ja, genau. Aber es ist, ist natürlich trotzdem total wichtig, wenn man vielleicht da schon ein bisschen sensibilisierter herangeht, weil ja auf dem Trampolin Pipi im Höschen oder eben Niesen überkreuzt. So diese ganzen Dinge, über die wir gerade sprachen, darauf kann man auch gut und gerne verzichten. Also, hast du das Gefühl, dass das noch ein Tabuthema ist, Beckenbodengesundheit und alles, was auch
ich glaube, gesellschaftlich gesehen, auf jeden Fall. Jetzt bin ich natürlich in meiner Bubble und ich bin natürlich die Hauptansprechpartnerin irgendwie als medizinische Fachperson, mit der man dann darüber spricht. Und dann bin ich natürlich jetzt noch ausgebildete Beckenbodentherapeutin. Das heißt, die Paare bzw. Frauen, die ich betreue, die sprechen ja natürlich genau darüber dann irgendwie auch mit mir. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es ein generelles Tabuthema schon auch noch unter Müttern ist. Und wenn eine sich dann traut zu sagen, also bei mir ist das so, dann fangen die anderen, ach so, ja, bei mir auch.
Oder?
Ach krass, ja, es ist wirklich so. Und auch in meinen Rückbildungskursen, die ich gebe, und dann sagt eine, ey, zu Hilfsmitteln kommen wir ja später auch noch, ich war bei einem Check-up und ich trage jetzt ein Pessar, erkläre ich gerne nachher nochmal, was das ist. Dann sagen die, oh krass, noch nie gehört. Und dann 4 Wochen später habe ich jetzt auch, super, hilft voll. Also man kann da ja auch voll viel machen. Aber es ist schon ein Tabuthema. Und wo dieses Tabuthema einfach enorm groß ist, und das merken wir bei uns in den Geburtsvorbereitungskursen, die wir immer mit Paaren machen. Also da sind die Partner meistens Männer, nicht nur, aber meistens eben mit dabei, dass die Männer so völlig geschockt sind. Was, ich habe auch einen Beckenboden, den kann ich, und da gibt's Probleme, und was, ich kann Erektionsstörungen dadurch, okay, ich vielleicht frage ich dich nochmal nach einer Übung.
Richtig cool, also ich werde meinem Mann direkt hier nach berichten, dass er die Neuigkeit übermitteln, dass er einen Beckenboden hat, weil es halt so ein weiblich konnotiertes Ding ist, ne? Dass das immer so ein Thema der Frauen sei, aber das finde ich total cool. Und auch offen gestanden relativ fair, ja, dass Männer auch einen Beckenboden haben und auch Beckenbodenprobleme bekommen können. Ja. So ist's recht.
Ja.
Aber dass er sehr wohl weiß, was für Strapazen man manchmal auch eben auszutragen hat, die halt natürlich überhaupt nicht schön sind, weil eine erwachsene Frau, die sich im Fahrstuhl einpinkelt, das ist jetzt nicht unbedingt eine Situation, in der ich mich einst mal gesehen habe, dass mir das mal passieren wird. Aber es ist halt leider etwas, was passiert. Manchmal.
Und die ja auch wahnsinnig viel mit Charme und dadurch auch dem eigenen Selbstbewusstsein sozusagen einhergeht. Wie selbstsicher fühlt man sich, wie wohl fühlt man sich im eigenen Körper? Also ist ja schon ein großes Thema einfach. Ja.
Man kann aber eben auch ganz viel tun, und da bist du Expertin drin. Bevor wir uns den ganzen Möglichkeiten und Optionen widmen, möchte ich noch die aktuelle Frage der Folge stellen, denn wir erstellen immer pro Episode eine Umfrage bei Spotify, die ihr als HörerInnen beantworten könnt. Ist eine einfache Ja-Nein-Frage und ihr könnt abstimmen, und die Umfrage findet ihr auch in den Shownotes. Meine heutige Frage an euch ist, habt ihr euch schon einmal bewusst mit eurem Beckenboden beschäftigt? Bin gespannt auf eure Antworten. Beschäftigen mit dem Beckenboden, da kann man eben viel machen. Du bietest Check-up und Kurse an. Für wen ist so ein Check-up sinnvoll und wie läuft so ein Check-up eigentlich überhaupt ab?
Also ich biete Check-ups nur für Frauen an, das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu wissen, dass es gibt ausgebildete Physiotherapeutinnen, die das auch für Männer anbieten, aber ich biete jetzt als Hebamme auch nur für Frauen an, und bei mir kommen bisher nur Frauen, die schon geboren haben. Also ich würde natürlich auch Frauen diesen Check-up anbieten, die Beschwerden haben und noch nicht geboren haben. Aber das haben bisher nur meine Freundinnen in Anspruch genommen. aber so offiziell kommen Frauen nach der Geburt, die entweder wieder zurück ins Training wollen und sagen, ey, ich spüre gar nicht, aber ich höre so viele Mythen zu. Man darf, keine Ahnung, ein Jahr lang nicht joggen. Das ist ja auch einfach so ein Mythos, der nicht stimmt. Und die dann aber sagen, ich möchte einmal bei dir ein Check-up machen und einfach wissen, kann ich wieder mit meinem Sport anfangen. Und dann kommen eben auch Frauen mit sehr unterschiedlichen Beschwerden, die dann diesen Check-up nutzen. Und so ein Check-up läuft so ab, dass wir quasi einmal gucken, was gibt's für Beschwerden, also so ein klassisch Anamnese machen, wie man das auch von Ärztinnen und so kennt, ne? Guckt, wo ist der Status quo, was bringt man mit, welche Erwartungen hat man vielleicht auch. Und dann würde der Check-up an sich, besteht aus 2 Komponenten. Einmal palpatorisch, aber also über eine vaginale Untersuchung, und dann taste ich erstmal, und nochmal über den Ultraschall, und dann können die Frauen das auch selber sehen. Und da wird einmal geguckt eben, wie kann man den Beckenboden anspannen, wie kräftig ist der, wird auch getastet, wie gibt's Verspannungen, ja oder nein, wird nach der Organlage getastet, und das wird einmal im Liegen gemacht, und das kennen wir Frauen ja von den Gynäkologinnen, dass die meisten Untersuchungen werden halt auf diesem Stuhl liegend gemacht.
Ja.
Aber die meisten Frauen haben ja vor allem Beschwerden im Stehen und wenn die Schwerkraft kommt, und das wird häufig bei Gynäkologinnen nicht in den Untersuchungen gemacht, dass man da guckt, genau, habe ich auch so noch nie gehört. Und das machen wir Beckenbodentherapeutinnen eben, bieten das eben so an, dass wir das dann einmal im Ist-Zustand, wo wir ja meistens im Stehen oder Laufen oder so, und taste ich da und schall auch nochmal, wie die Organe dann da liegen.
Okay, aber der Ultraschall wird von außen gemacht, nicht wie beispielsweise kein Vaginal. Nee. Und das heißt, man kann im Stehen diesen Ultraschall machen?
Ja, genau, da stellt sich eine Frau hin. Ja, das ist letztendlich, dann muss ich mich halt hinhocken, aber das ist ja kein Problem als Untersuchende.
Aber ich stelle mir vor, dass das einen totalen Aha-Effekt mit sich.
Das ist ein totaler Aha-Effekt auch für die Frauen, weil ich lasse sie dann dabei auch anspannen und dann kann man den Ultraschall auch so teilen, dass ich beide Bilder daneben habe, einmal im liegenden Zustand und einmal im stehenden. Und bei manchen Frauen, die eben massive Beschwerden haben, also zum Beispiel sowas wie eine Blasensenkung, die im Liegen quasi gar nicht tastbar ist und aber im Stehen plötzlich richtig rauskommt oder nicht fühlbar für die Frau als Beschwerde und dann stellt sie sich hin und hat dieses Fremdkörpergefühl, weil die Blase so in die Scheide reinrutscht, dann sieht man das auch richtig auf dem Ultraschall. Ja.
Ja. Und wenn man so ein Check-up gemacht hat, Johanna, was empfiehlst du dann?
Genau, das kommt drauf an, was sozusagen rauskam. Zum einen kann das sein, dass ich empfehle Training. Da gibt's entweder man trainiert selber, also auf jeden Fall. Dann gibt's aber auch noch ein Hilfsmittel, was man sich vaginal einführt, wie so ein EMS-Training, was man wie so ein Handyspiel dann spielen kann, eine App gibt, wo man dann irgendwelche Steine sammelt, also sozusagen so ein bisschen spielt, aber dabei trainiert, dann kann es die Möglichkeit geben, dass man sich entspannt, also dass man sozusagen Entspannungsübungen machen kann, Faszienball nutzt, andere Übungen nochmal zur Entspannung nutzt und wenn man eine Instabilität im Beckenboden hat, dass Organe zum Beispiel verrutschen und mal so ein Druckkörpergefühl hat oder die Blase zum Beispiel tiefer rutscht, dann gibt's was, was man sich ja vorstellen kann bei überdehnten Bändern, hat man dann so eine Schiene am Knöchel und sowas gibt's, wenn man das sich so vorstellen möchte, auch für den Beckenboden in Form von zum Beispiel einem Würfel oder einer Scheibe. Kann man sich ähnlich vorstellen wie eine Menstruationstasse, die man sich vaginal einführt und die dann den Beckenboden unterstützt in der Haltefunktion. Und das kann man über spezialisierte Physiotherapeutinnen und eben auch über Gynäkologinnen sich verschreiben lassen und anpassen lassen.
Und sag mal, werden solche Check-ups von der Krankenkasse getragen?
Also nicht von den gesetzlichen Krankenkassen als Standard. Dafür sollten wir mal eine Petition machen, dass wenn wir Frauen schon diesen ganzen Shit durch müssen, dass wir das auch bezahlt bekommen. Manche Privaten zahlen das und manche Krankenkassen haben so eine Punkte, die man machen kann und die zahlen es dann darüber. Genau, aber das ist aktuell noch leider eine reine private Leistung, was ja auch ein Problem ist, weil das dann wieder nur gewisse Gruppen sich wieder leisten können. Ja.
Ja, genau. Ja, das ist natürlich wirklich höchst bedauerlich, weil ich glaube, sag du es mir, wie viele Frauen leiden im kleineren und im größeren nach einer Geburt unter Beckenbodenbeschwerden in unterschiedlichster Form. Was meinst du?
Also direkt nach einer Geburt ist es auch normal, dass man das fühlt, weil über diese Überdehnung einfach, gerade bei einer vaginalen Geburt, würde ich sagen, das sind schon mehr als die Hälfte, die einfach in dieser ersten 10 Tage, 2, 3, 4 Wochen irgendwie das nach der Geburt merken. Die Statistik ist eigentlich darin ziemlich eindeutig, dass über 50% aller Frauen nach 10 Jahren unter Beckenbodenbeschwerden leiden, die vaginal geboren haben. Und das ist richtig viel, wovon wiederum zwischen 50% und 70% in Anführungszeichen behoben werden könnte über richtiges Verhalten im Wochenbett und auch über Beckenbodentraining. Also,
und dann kommen wir jetzt mal zum Beckenbodentraining. Wie genau sieht das konkret aus? Was sind das zum Beispiel für Dinge, die du da anbietest? Und inwieweit unterscheidet sich das wiederum zum Rückbildungskurs?
Ja, der Rückbildungskurs hat auch Beckenbodentrainingselemente mit dabei. Ich unterscheide da gar nicht so viel. Nur wenn man Folgekurse macht oder Kurse in der Schwangerschaft, arbeite ich mit mehr Gewicht. Ich würde sagen, das ist der große Unterschied, dass ich da einfach anders trainiere sozusagen oder anders belaste. Solche Kurse haben immer zwei Elemente, das einmal kräftigend und einmal entspannend. Das hatten wir ja auch schon mal, dass es aus verschiedene Ursachen dafür auch geben kann. Manchmal auch beides zu schwach und zu verspannt. Ein wichtiges Element, also ich kann euch jetzt natürlich nicht die eine Übung sozusagen sagen, die immer gut funktioniert, aber was ich immer super wichtig finde, ist einmal, dass man neutral steht. Also wenn man nochmal dieses Bild von ganz vom Anfang die Hängematte nimmt, kann so eine Hängematte ja richtig durchhängen und die Hängematte kann straffer aufgehängt werden. Und wenn man so sehr so, ach, jetzt mache ich das schon vor, das sieht, hört ja keiner oder sieht, sieht keiner. Jetzt,
man sieht es nicht, man hört es nicht.
Genau, also wenn man so sehr lommelig, sage ich jetzt mal, rumsteht und wenig Körperspannung hat, dann hängt diese Hängematte durch, ist mehr Belastung im Beckenboden. Das heißt, man muss einmal, ich sag immer dazu in Anführungszeichen, neutralen Stand finden. Also wie stehe ich sauber, dass meine auch Gelenke sauber übereinander stehen. Dann ist die Atmung ein wahnsinnig großer Faktor, weil man über die Atmung, wenn man zu viel Druck im Bauchraum aufbringt, den Beckenboden auch bei einem Training nach unten drückt. Also ich würde jetzt mal sagen, so klassisches Gewichtsheben zum Beispiel. Das ist wahnsinnig beckenbodenbelastend, weil die so richtig so mit aller Kraft drücken und so nach oben. Ja. Und damit drückt man sich den Beckenboden nach unten. Also das ist, was sollte in jedem Kurs, der quasi, ja, wenn man so Gütesiegel haben wollen würde, sollte schon erklärt werden, wie atmet man beckenbodenfreundlich, wie nimmt man auch die Atmung mit und spannt die Tiefenmuskulatur dabei an und zieht dadurch automatisch den Beckenboden nach oben. So ein Pilates-Ball, den kennen ja die meisten, die Pilates-Girlies sind, genau. Der ist super gut, weil man dann zwischen Händen oder zwischen Knien, wenn man den drückt, automatisch den Beckenboden anspannt. Das heißt,
okay, aber das ist nämlich spannend. Das ist so eine konkrete Übung, wo man den Beckenboden anspannt. Ja, aber ich habe mich immer gefragt, warum ist das eigentlich so sau anstrengend?
Ja.
Nur kurz nochmal zur Erklärung. Pilatesbälle, das sind so ein bisschen Bälle, die nicht ganz aufgeblasen sind. Die kann man so leicht drücken. Ja? Also es ist nicht wie so ein Fußball oder sowas, sondern die sind so drückbar. Und
wie diese
man kann
Softbälle, die man so fürs Kinderzimmer hat, damit die Nachbarn nicht ausrasten.
Genau. Ja, und kann man eigentlich auch für einen Beckenbodenübung nehmen, dann macht man die zwischen die Oberschenkel oder du sagtest zwischen die Knie?
Genau, zwischen Knie oder zwischen Handflächen, je nachdem, was man, also wenn ich jetzt so einen Ausfallschritt klassischerweise machen würde, dann würde ich halt darauf achten, dass man super gerade ist. Viele machen ja so Ausfallschritte so halb gebeugt nach vorne. Das ist eben wichtig, dass man das Becken wieder gerade aufstellt. Ja. Kann diesen Ball zwischen die Handflächen nehmen und den quetschen, ausatmen in dieser gewissen Art und Weise eben. Und damit hat man automatisch eine Grundstabilität in der Rumpfmuskulatur. Das heißt, beim Beckenbodentraining, wenn ich jetzt eine Stunde einen Kurs mache, geht es nicht darum, dass wir eine Stunde lang diesen Beckenboden anspannen, weil der Becken, also dieser Muskel an sich, macht es ja von selber eigentlich. Wir wollen den nur kräftigen, aber nicht die ganze Zeit irgendwas innerlich anspannen. Also das gehört nicht dazu.
Weil dazu habe ich eine Frage. Ich habe einen Rückbildungskurs damals gemacht und ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten bei einer ganz konkreten Übung, die ich auch megamäßig weird fand. Und zwar wurde uns gesagt, wir sollen...
Darf ich raten?
Ja.
Gras zupfen, irgendeine Blume machen, Kaugummi kauen?
Ja, bei uns war es eine Praline aufgreifen und wieder loslassen. Also quasi bildlich mit meiner Scheide oder was? Ich weiß nicht genau. Mit was auch immer wollte ich eine Praline aufgreifen und wieder loslassen. Und ich fand es nicht nur bildlich super weird, es ist mir auch sau schwer gefallen, immer dieses Anspannen. Und dann hat sie auch zu einer absolut absurd lange runtergezählt. So lange konnte ich das Ding gar nicht anspannen. Und ich dachte dann, ich habe mein Beckenboden sei schwach, weil ich das gar nicht so lange anhalten konnte und diese vermaledeite Kackpraline da gar nichts in meiner Scheide halten konnte. Also die sind bildliche Leute, es war keine echte Praline, ne?
I wish. Nein, aber genau. Nein, das ist wirklich was, das da muss ich uns Hebammen, sage ich jetzt mal, so ein bisschen in Schutz nehmen, zumindest für vor 10 Jahren. Ich weiß gerade nicht, wie alt dein Kind ist, aber ich habe damals noch 2013 genau das gelernt in der Ausbildung und das ist einfach schlicht und ergreifend falsch. Manche Frauen wissen, wie sie ihren Beckenboden anspannen und dann kannst du denen egal welches Bild geben, dann kann man auch sagen, knüpfen Seil zusammen und die wissen halt, was spanne ich an und was spanne ich nicht an.
Okay.
Es gibt Untersuchungen dazu, Gott sei Dank wird ja alles evidenzbasierter, wir haben Studien dazu, hier Physiotherapeutinnen, Hebammen studieren dazu, ne? Also deswegen gibt es Untersuchungen dazu, dass man über 90% wissen, was der Beckenboden ist und spannen die richtige Schicht an, wenn man sagt, halte einen Pups zurück. So, und damit spannst du den größten Teil, Anteile des Beckenbodens zusammen. Frieda konzentriert sich sehr gerade.
Ja, ich muss gerade nicht pupsen, aber glücklich ausnahmsweise muss ich mal nicht pupsen.
Wir hatten alle, die diesen Podcast jetzt auch hören, die Situation, dass wir in Räumen waren, wo wir nicht pupsen wollten und es ist uns gelungen, in den meisten Fällen diesen Pups zurückzuhalten. Und wenn man überhaupt gar keine Idee hat, wo ist mein Beckenboden, wie spanne ich den an, würde ich sagen, leg deine Hände auf deine Pobacken, dass der Po entspannt bleibt und halte diesen Pups zurück. Frieda konzentriert sich. Ich finde es sehr gut, dass du das machst.
Genau. Und ich richte mich automatisch auf. Ne?
Du richtest dich automatisch auch auf, genau, weil dann ist eine Grundspannung mehr da. Das ist nämlich total praktisch. Dann ist ja die Grundspannung mehr da, auch wenn man zum Beispiel super dringend pinkeln muss. Das ist jetzt ein Tipp am Rande. Ich springe ja immer so ein bisschen gerne. Aber wenn ihr super dringend pinkeln müsst, dann geht in so eine Charlie Chaplin-Position. Also Fersen zusammen, Zehenspitzen nach außen und ganz gerade hinstellen, dann wird der Harndrang unterdrückt. Einfach von der Reizweiterleitung.
Und für wie lange? Wie lange hält es an?
Naja, ich kann jetzt nicht sagen 4 Stunden und du hast 1,5 Liter Urin da. Nee, aber du würdest 10 Minuten Frauentoilette, es gibt zu wenig Toiletten für Frauen und Männer huschen da schnell hin und her. Ja, das würde man gut aushalten.
Ah, das ist ja grundlos. Vielleicht hatte Charlie Chaplin einfach einen äußerst schwachen Beckenboden.
Äußerst schwachen Beckenboden.
Und hat somit ein komplett neues Stilelement erfunden. Vielleicht. Ja. Wir wissen es nicht, wir können ihn nicht mehr fragen. Aber daran werde ich denken. Ich glaube sowieso nicht so ganz an Frauen-Männer-Toiletten. Ich gehe mittlerweile immer auf Männer-Toiletten, weil es mir wirklich völlig egal.
Sollte auch egal sein.
Ist es auch, genau. Und wenn ich muss, dann muss ich. Aber falls ihr mich in Zukunft so ein bisschen wie Charlie Chaplin irgendwo stehen seht, dann wisst ihr jetzt.
Wir wissen, Frieda muss pinkeln.
Frieda muss mal. Wir kommen leider so langsam an zum Ende unserer Episode. Aber wir müssen noch nicht. Wir müssen noch nicht einen Hardstop machen. Aber gib uns doch noch mal so ein paar praktische Tipps für den Alltag. Welcher Sport ist hilfreich? Was können wir tatsächlich vielleicht an der Einkaufskasse machen, was hilft? Also was können wir so ein bisschen mit auf den Weg nehmen?
Ja, also als allererstes und wichtigstes ist es, im Zweifel habt ihr einen verspannten Beckenboden. Deswegen würde ich als Alltagstipp nehmen, legt euch an das Waschbecken, wo ihr zweimal am Tag hoffentlich alle eure Zähne putzt, so einen kleinen Faszienball und rollt eure Füße aus. Also Oberkiefer, rechter Fuß, Unterkiefer, linker Fuß, weil die Füße hängen mit dem Beckenboden zusammen und wenn die Faszienstruktur im Fuß entspannt ist, ist euer Beckenboden entspannter. Das ist Alltagstipp. Yes. Alltagstipp Nummer 1. Das ist übrigens mein erste Rückbildungsübung, die ich im Wochenbett mache, dass der Beckenboden entspannter ist und besser halten kann, wenn er so sehr weich ist. Schon an Tag 0. Kann man schon in der Klinik machen.
Das ist ja fast schon Zauberei.
Ja, genau. Also das ist super geil. Und das auch für alle Mädels, die gerade schwanger sind, hier alle Frauen, die Beschwerden haben, alle, auch eure Männer, könnt einfach und ehrlicherweise auch vor dem Sport, weil damit fange ich jeden Kurs bei mir an, die Füße einmal ausrollen mit einem Faszienball, das darf wehtun, also geht da schon mit Druck drauf ran. Okay. Und dann entspannt sich der Beckenboden und die Faszienstrukturen um den Beckenboden. Na, so, das ist Tipp Nummer 1. Dann ist Tipp Nummer 2 ganz wichtig für die Blase. Geht nur auf Toilette, wenn ihr auch wirklich müsst. Und wenn ihr rausgeht mit euren Kindern, nicht prophylaktisch auf Toilette gehen. Das haben wir früher gelernt. Das haben unsere Eltern immer gesagt. Wir gehen jetzt alle nochmal auf Toilette. Damit programmiert man die Blase falsch, dass die gar nicht mehr dagegen halten kann und auch der Beckenboden. Das heißt, dann lieber auch nach 10 Minuten euch einen Kaffee suchen und auf Toilette gehen, wenn ihr dann müsst. Aber geht nur auf Toilette, wenn ihr auf Toilette müsst. Weil sonst verstärkt ihr die Symptomatik.
Und das auch bei unseren Kindern, weil das ist ja zum Beispiel etwas, was man ja bei Kids ganz häufig, bei Kleinkindern auch häufig macht, zu sagen. Ja,
also jetzt kommt ein Dilemma, weil ich bin natürlich auch Mutter und ich bin ungeduldig. Das ist eine schlechte Angewohnheit von mir. Ich bin ja also geordnet und dadurch auch sehr durchgetaktet häufig. Ich habe meine Mädels auch auf Toilette geschickt, aber aus Beckenbodensicht nicht so cool, weil die sollen
tatsächlich auch im Kleinkindalter schon.
Ja, kenne ich jetzt keine Evidenz zu, aber ich würde erstmal sagen, ja, das macht keinen Unterschied.
Okay. Ja. Gut.
Genau. Und dann, wenn man zum sportlichen Teil kommt, sucht euch Trainerinnen, die wirklich sich mit dem Beckenboden auseinandergesetzt habt, evidenzbasiert, also nach neuesten Standards auch. Und wenn man so eine allgemeingültige Sache geben wollen würde, dann wäre das Pilates für mich, weil die ja sehr viel mit dem Powerhouse, sehr viel mit diesem Pilatesball arbeiten. Immer erst in die Atmung in Grundpositionen gehen und dann erst die Übung ausführen, dass das immer sehr sauber ist, dass die Bauchwandstabilität auch vorhanden ist und macht Krafttraining. Krafttraining sauber, lasst euch da gerne einmal anleiten. Es gibt super gute Instagram-Accounts, die echt gute Übungen zeigen. Das ist einmal aus der Schweiz, die nennen sich Rundum Fit. Die haben wirklich sehr, sehr gute Übungen auch, die machen. Dann ist einmal Nona Fit, eine Kollegin, die wirklich sehr, sehr gut ist. dann finde ich eine super gute Physiotherapeutin, die einfach viele gute Infos zum Beckenboden gibt, ist Anja Scheffler, die hat viele Bücher geschrieben, die kennt man unter Dorfmutti, hat einen relativ großen Instagram-Account, ja, ist hier in der Nähe auf dem Dorf, da habe ich auch meine Ausbildung gemacht bei ihr, da ich halte sehr, sehr viel von ihr und cool. Einen englischsprachigen als letzten, den super gute kleine Übungen, die man super gut in den Alltag einbauen kann. Julie heißt sie, Französin in Amerika und der nennt sich Our Fit Family.
Normalerweise machen wir hier am Ende noch so Top 3 Tipps an die HörerInnen, aber ich finde, das hast du gerade eigentlich schon ganz toll gemacht. Aber wenn es so um Wahrnehmungsübungen, um dieses Anspannen loslassen ging und auch um Atmung, was kann man da vielleicht noch wirklich so im Alltag einbauen?
Ja. Also was einmal Atemübung ist, das würde ich erstmal in Rückenlage, aber dann auch ganz normal machen, dass vor allem wir Frauen haben ein Problem damit, wenn wir einatmen, wirklich den Bauch loslassen, ganz viel Luft in den Bauch lassen, dick machen in Anführungszeichen und mit der Ausatmung spüren, dass der Bauch wieder runtergeht, weil dann trainiert man den Beckenboden mit, dann kommt die Atmung mit nach unten, das ist so das eine. Eine Wahrnehmungsübung zum Anspannen wäre wieder richtig gerade hinsetzen im Schneidersitz, gefühlt so ein bisschen nach hinten kippen, also dass man in der Achsenstellung kann man sich auch mal filmen zu und dann anspannen, als ob man Pups zurückhalten würde und da kann man mal gucken, wie lange kann man halten. Das wäre sozusagen super, super, super Note 1 plus mit Sternchen ist, wenn du das 10 Sekunden halten kannst, ohne dass irgendwas anderes dagegen zittert, ne, so. Und mal auch Schnelligkeit trainiert, weil das wollen wir ja beim Hüpfen, beim Niesen, dass man mal ganz schnell anspannt, ganz schnell aber wieder entspannt, dass man guckt, komme ich auch in die Entspannung. Und als Entspannungsübung, als letzten Tipp ist, dass ihr diesen Faszienrolle, die ihr oder Ball, den ihr für euren Fuß nimmt, mal rechtzeitig an dem also Sitzbeinhöcker nennt sich das, an dem Knochen, worauf wir sitzen, auf der Innenseite draufsetzt, euch einfach mal eine Minute und dann auf der linken Seite, das entspannt genau diese Muskulatur, die häufig sehr angespannt ist.
Das entspannt die alte Hängematte.
Das entspannt die alte Hängematte, die dann jung und frisch ist. Quasi Botox für die für den Beckenboden. Ja. Zur Entspannung. Ja.
Das ist doch ein richtig schönes Schlusswort. Aber ich habe richtig viel mitgenommen heute und ich glaube, die HörerInnen da draußen auch, das sind richtig tolle, konkrete Tipps. Und wie gesagt, ich werde das jetzt alles gleich meinem Mann unter die Nase reiben. Darauf freue ich mich ganz besonders. Das
sehr gut.
Das Schönste. Das und Pups zurückhalten. Das sind so die Dinge, die mich abholen. Inhaltlich.
Sehr gut.
Ich bin einfach gestrickt, Johanna. Es hat mir mega Spaß gemacht, mit dir heute über den Beckenboden zu sprechen und auch ein bisschen zu philosophieren. Vielen, vielen Dank, dass du heute Gast in dieser Folge warst.
Ja, danke für die Einleitung. Hat mich sehr gefreut.
Und ich hoffe, wir werden uns auf die ein oder andere Art und Weise nochmal sprechen. Viel Erfolg auch bei deinem weiteren Werdegang. Es ist einfach super cool, was du machst und welches Wissen du an andere Frauen und Menschen weitergibst. Das ist großartig, das brauchen wir. Das braucht diese Welt hier.
Danke, Frieda.
Und auch an euch alle da draußen vielen Dank, dass ihr wieder einmal eingeschaltet habt und bei dieser Episode reingehört habt. Hat mir mega Spaß gemacht. Ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Falls ihr Gedanken, Fragen, Feedback, Impulse habt für diese Folge oder für alle anderen Folgen, dann lasst es mich gerne wissen. Schreibt mir auf Instagram über @frieda.levin oder an Rossmann direkt unter @rossmann_babywelt oder ihr schreibt eine Mail, könnt ihr auch machen, an babywelt-podcast@rossmann.de. Und ganz wichtig, wenn euch dieser Podcast gefällt oder auch die einzelnen Episoden, dann lasst gerne Bewertungen da. Klickt auf die kleinen Sterne, gebt gerne 4 oder 5, da habe ich überhaupt gar kein Problem mit. Empfehlt diesen Podcast weiter oder klickt auf den Follow-Button, weil dann werdet ihr keine Folge mehr verpassen. Es hat mir großen Spaß bereitet. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid und bis dahin wünsche ich alles Liebe.